Wie können aus eher technischen Vereinssatzungen solche werden, die Offenheit unterstreichen und Werte sichern? Die Frage hat Stefan Geister in ein Projekt umgesetzt. Mit Vereinity helfen er und seine MitstreiterInnen Vereinen und Verbänden zu wertebasierten Satzungen. Wir reden drüber in der aktuellen Folge Flutlicht an. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 118 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer. Ich bin immer noch die Person hinter diesem Podcast und das sehr gerne. Und mein Gast, wenn ich euch sage, was der so macht, wundert ihr euch vielleicht erstmal, wie er in einem Fußballpodcast gelandet ist. Aber das klären wir dann gleich auf. Ist Stefan Geister. Er ist Executive Board Member bei L'Oréal. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum wir hier sprechen. Hallo, lieber Stefan.
Hallo, liebe Mara. Schön, dass ich da sein kann.
Ja, ich freue mich sehr darüber. Du bist nämlich außerdem Gründungsmitglied und Vorsitzender von Vereinity und darüber wollen wir heute sprechen und auch ein bisschen vorstellen oder ein bisschen ausführlicher, was ihr da genau macht. Aber ich würde tatsächlich erstmal gerne zurückgehen zu dir und auch zu L'Oréal. Ich habe nämlich jetzt in der Recherche da das ein oder andere gelernt über eure Unternehmenskultur, was mir überhaupt nicht bewusst war, ehrlicherweise. Und erzähl doch, wenn du möchtest, gerne erstmal von dir. Was ist dein Bezug zu Sport und wie bist du bei L'Oréal gelandet?
Oh, okay, also Sport fand ich natürlich immer schon faszinierend, habe sehr viel Sport gemacht. Ich war ganz aktiv als Kind beim DLRG und Schwimmen war so mein Sport erstmal Nummer eins. Fußball habe ich aber immer fasziniert gespielt und auch Tennis. Also von daher Sport immer, war immer ein großes Thema und das auch gerne im Verein und im Vereinssport. Und dann bin ich viel rumgekommen und bin auch so ein bisschen auf unterschiedlichen Kontinenten gelebt. Und vor 10 Jahren bin ich zu L'Oréal gekommen, vor 10 Jahren bin ich dann aber auch nach Mülheim an der Ruhr gezogen. Und ich muss sagen, ich habe an vielen Orten gelebt, so viele Leute wie heute habe ich nie gekannt an einem Ort, wo ich gelebt habe und so gut integriert und so gut, sag ich mal, auch ja bis hin zu akzeptiert, habe ich mich noch nie gefühlt wie hier an diesem Ort. Und das liegt am Sport. Das liegt am Sportverein, in den ich eingetreten bin vor 9 Jahren dann. Mhm. Und bei dem ich jetzt auch wirklich aktiv mitwirke. Das ist ein Tennisverein. Mhm. Und da so viel zum Sport. Also ganz wichtig. Und zu L'Oréal bin ich gelangt, dass ich, ich habe damals für Henkel gearbeitet. Schon 17 Jahre war ich bei Henkel, immer im Beautycare-Bereich und habe in Südafrika gearbeitet als Geschäftsführer. Und dann kam Call von L'Oréal und wenn man natürlich über Beautycare, über Kosmetik nachdenkt, dann ist es so, als ob dann, ich bleibe mal in der Fußballwelt, Real Madrid bei Bayern München anruft. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, ob man das macht. Aber es bei L'Oréal hat mir vieles andere auch gefallen und das ist vor allen Dingen das ganze Thema Haltung, die sehr, sehr stark ist, die vor 20 Jahren vor allen Dingen auch begonnen hat mit dem Bereich Vielfalt, Inklusion, Chancengerechtigkeit, darauf einen Fokus zu setzen. Und ja, jetzt 20 Jahre später und 10 Jahre, wo ich schon im Unternehmen bin, ist das eine rasante und positive Entwicklung und das ist für mich sehr wichtig in einem Unternehmen.
Also bist du quasi durch das geöffnete Transferfenster marschiert. Ich muss ja gestehen, oder was heißt gestehen, also offenlegen, Kosmetik ist etwas, womit ich mich überhaupt nicht beschäftige. Tatsächlich, also ich habe eine Wimperntusche und damit hört es fast schon auf. Und man merkt ja dann auch, wie man in seinen eigenen Klischeevorstellungen lebt, weil man Menschen, die beruflich mit Kosmetik zu tun haben, hätte ich jetzt für mich so nicht damit in Verbindung gebracht, dass sie nicht, dass sie kein Interesse an Fußball oder Sport haben können, aber dass quasi ein Engagement wie deins im Fußball und im Vereinsbereich und diese berufliche Laufbahn sich quasi kreuzen, fand ich total spannend in der Vorbereitung auf den Podcast oder auch schon, als wir telefoniert haben. Ich hatte euch ja angeschrieben und gefragt, mit wem von euch ich mal sprechen könnte. Du hast dich netterweise gemeldet und dann im Vorgespräch schon erzählt, dass du bei L'Oréal bist. Und ich dachte so, wow, okay, das muss ich mir mal genauer angucken. Und habe dann, gerade schon gesagt hatte, eben festgestellt, was dein Punkt eben auch war, das Thema Haltung. Und du bist ja eben auch in diesem ganzen Bereich Diversity, Equity, Inclusion und mittlerweile ja auch richtiger und wichtigerweise ergänzt um Belonging sehr aktiv. Wenn man weiter in Klischees spricht und denkt, dann würde man ja sagen, die nicht mehr ganz jungen weißen Männer sind in dem Thema ja selten Vorreiter. Wie hast du das für dich erkannt? Also eben genau, was ja der wichtige Punkt ist, es geht uns alle an, auch die, die jetzt schon von Privilegien profitieren und deren Aufgabe ist es eigentlich auch genau dafür zu sorgen, dass andere das auch können.
Ja, also ich bin tief in mich gegangen und habe gesagt, wann hat das eigentlich bei mir begonnen, mich für Menschen, Menschenrechte und damals hat man das nicht Diversity und Chancengerechtigkeit genannt, wann hat das eigentlich bei mir begonnen und das begann wirklich in den Teenagerzeiten und da habe ich mich schon sehr, sehr stark gemacht als Anti-Apartheidskämpfer, ganz klar Stellung bezogen. Ich habe in der Schulzeit geliebt, Politik, gesellschaftspolitische Themen zu diskutieren, im Sozialwissenschaftsunterricht und auch in der Geschichte. Ich glaube aber, dieser tiefe Drang, was für Menschenrechte zu tun, für auch vielleicht Schwächere zu tun, für marginalisierte Gruppen zu tun, ich glaube, dass das von meiner Mutter mir mitgegeben wurde. Meine Mutter wie auch mein Vater kommen beide aus Flüchtlingsfamilien im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg und wenn ich heute auch manchmal mit meinem Onkel spreche, meine Mutter lebt nicht mehr, dann erzählt er mir von den, ja auch den Diskriminierungen, die man erfahren hat, als Deutscher in Deutschland, als Flüchtling, 10 Jahre lang, indem man in so einem Flüchtlingsheim lebte. Und meine Mutter zu sprechen, was da alles passiert ist, hat mir da irgendwie was mitgegeben. Und von daher war das schon sehr, sehr frühzeitig. Heute ist es so, dass wir mit meiner Frau zusammen seit 25 Jahren verheiratet sind und vor 21 beziehungsweise 22 Jahren jeweils ein Baby adoptiert haben. Die waren 3 und 4 Monate alt, 2003, 2004 und sind beide in Südafrika geboren, haben beide schwarze Hautfarbe. Und als wir vor 10 Jahren nach Deutschland kamen und mein Sohn mir sagte, ja, da gibt es ja so eine komische Partei auch und die wird immer stärker, habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen. Wir hatten das auch die ganzen Jahre in meiner Jugend davor, dass es immer wieder solche Parteien gibt, die auf einmal rückwärtsgewandt, ja, ein bisschen faschistisch, rechtsradikal waren. Das geht schon gut. Dass das nicht so ist, das wissen wir heute. Und mein Sohn nach 10 Jahren hier in Deutschland und selbst im Ruhrgebiet hat mir letztes Jahr gesagt, Papa, ich fühle mich in diesem Land nicht zugehörig, weil er eben offen mittlerweile Rassismus erlebt, auf der Straße, im Supermarkt, im öffentlichen Verkehrsmittel, durch Ordnungskräfte der Polizei zum Beispiel auch, Racial Profiling. Und das tut als Vater sehr, sehr weh. Und ja, von daher gibt es da auch einen ganz, ganz aktuellen Bezug. Aber ich habe unwahrscheinlich viele Freunde aus ganz unterschiedlich, mit ganz unterschiedlicher Herkunft. Und ich sehe einfach, dass mittlerweile ein Drittel der Bevölkerung eigentlich ein Problem hat mit Zugehörigkeit in diesem Land, zu diesem Land. Und von daher ist es wichtig, dass man sich da ganz, ganz stark macht. Das machen wir im Unternehmen. Wir thematisieren das im Unternehmen ganz groß. Und so ist es dann auch dazu gekommen, dass Vereinigt hier gegründet wurde.
Ja, das, ich finde das ganz interessant, wenn man sich mit Leuten unterhält, dass wahrscheinlich viele von uns in dieser Einschätzung damals bei dem Aufkommen muss man sicherlich sagen, also durch den Schutz, den die eigenen Privilegien mit sich bringen, nicht verstanden hat, dass da mehr und intensiver Dinge passieren und überhaupt auch diese, also ne, wenn man mal ganz zurückgeht mit von wegen Entnazifizierung und so und wie gut wurde da eigentlich gewirkt, also da ist zu viel unter der Oberfläche geblieben und für viele andere Menschen war es aber nie wirklich unter der Oberfläche. Also da finde ich, gehört für uns alle auch extrem dazu, so dieses sich selbst zu reflektieren, was habe ich eigentlich gesehen und verstanden und was irgendwie nicht. Aber umso wichtiger jetzt als Zivilgesellschaft eben gegen diese Strömung ganz aktiv aufzustehen. Und du hast es gerade schon gesagt, also ihr habt Vereinity eben auch genau mit dem Ansatz gegründet. Ihr habt ja so ein bisschen drei Schwerpunktthemen. Also so ist zumindest mein Verständnis nach dem, was ich vorbereitet habe. Magst du die vielleicht mal vorstellen?
Gerne. Also wie du sagst nochmal, wir haben es gegründet, weil wir erkannt haben, dass die vielen Sportvereine, die wir haben, fast 90.000, einen wahnsinnigen gesellschaftlichen Einfluss ausüben können. Fast ein Drittel der Bevölkerung ist Mitglied in einem Sportverein. Und Sportvereine haben ja sehr, sehr viele Freiheiten, sind vom Grundgesetz im Artikel 9 geschützt. Auf der anderen Seite haben sie aber auch eine Verpflichtung, für die Verfassung einzustehen, für unsere demokratische Ordnung einzustehen und für unser Grundgesetz. Und in unserem Grundgesetz sind eben Menschenrechte und die Würde des Menschen besonders verankert. Und diese gesellschaftspolitische Verantwortung sehen wir in den Vereinen und sie wird auch von vielen schon genutzt, aber von viel, viel zu wenigen. Und das war der große Hebel. Und jetzt gibt es schon ganz, ganz viel, dass sich Vereine stark machen im Bildungsbereich. Es gibt Lernortstadion, es gibt Demokratiebildung, Wertebildung. Es war teilweise immer schon in Vereinen und das ist sogar zunehmend. Was wir aber besonders machen, ist das Thema Satzung anzuschauen. Satzung und Strukturen. Weil was wir sehen, ist, dass die Amateursportvereine, aber auch Profivereine und auch noch Profiverbände sogar sehr funktionale Satzungen und Strukturen haben und ihre Werte dort gar nicht deutlich verankert haben. Die sportlichen Werte, die demokratischen Werte und auch die Wehrhaftigkeit nicht gegeben ist, dass wenn es zur Verletzung dieser Werte kommt, durch Mitglieder, im Spielbetrieb oder auch außerhalb des Spielbetriebs, mittlerweile ganz wichtig auch im Social-Media-Bereich, dass der Verein nicht geklärt hat, wer ist dann zuständig, gibt es Meldemechanismen, gibt es anonyme Meldemechanismen und was gibt es eventuell sogar dann auch für Strafen und Sanktionen gegenüber solchen Mitgliedern? Wie ist der ganze Prozess? Und da geht es natürlich um Kinderschutz, Jugendschutz, um den Schutz von Menschen mit Behinderung und natürlich um Menschen, die rassistisch angefeindet werden, die zu schützen und so weiter. Und all das war nicht gegeben. Und da haben wir einen großen Bedarf gesehen und haben gesagt, okay, hier greifen wir jetzt an und sagen, wir möchten, dass ihr Satzungen und Strukturen entwickelt. Und dann haben wir uns weiter umgeschaut, wo ist das heute verankert und der Deutsche Olympische Sportbund, aber auch die Landessportbünde haben dort einen fantastischen Job gemacht, eine fantastische Vorarbeit. Und das Ganze gibt's alles eigentlich auch offen zu finden auf Websites, Broschüren. Sport mit Courage ist zum Beispiel so eine Quelle, wo man unglaublich viel Wissen auch anhäufen kann. Aber es ist halt alles unglaublich groß und viel. Und der Ehrenamtler selber hat vielleicht auch gar nicht die Zeit und auch den Überblick, um sich da tief einzulesen. Deshalb wollten wir ein sehr niederschwelliges Angebot machen, wie man eben ganz einfach Satzungen und Strukturen ändern kann als große Basis und für das, was dann in die Kultur reinkommt. Und das ist unser Ziel. Sehr einfach und niederschwellig. Und ich habe auch sowas, was ich sage manchmal bei, wenn ich einen Vortrag halte. Der erste Schritt, nämlich die Satzung und Struktur wehrhaftig und wertebasiert zu machen, wertebasiert und wehrhaft zu machen, ist der einfachste Schritt. Der einfachste Schritt und viele scheuen ihn. Und genau daran setzen wir an. Das ist unsere erste Säule. Aber auch unsere zweite Säule ist die Bildung. Und da gibt es eben ganz tolle Bildungsangebote. Wir selber haben ein Wertecamp entwickelt und haben das schon mit Jugendmannschaften auch durchgeführt und bieten das natürlich umsonst jedem an, der das machen möchte. Das ist nicht komplex. Aber was wir auch als nächstes vorhaben, ist die vielen Bildungsangebote, die insbesondere auch für Sportvereine von anderen gemeinnützigen Vereinen zur Verfügung gestellt werden, die bekannter zu machen und die Vereine mit diesen gemeinnützigen Bildungseinrichtungen dann auch zu vernetzen. lassen. Das ist so ein dritter Punkt. Dann glaube ich, Vereine lieben es auch, miteinander zu sprechen und voneinander zu lernen. Dafür wollen wir natürlich digitale Plattformen schaffen, aber auch mit anderen Vereinen, zum Beispiel mit Arminia Bielefeld haben wir das dieses Jahr gemacht, einfach eine physische Veranstaltung zu machen, wo Vereine zusammenkommen und sich austauschen können. Und es gibt sogar noch eine vierte Säule, die in unserer Satzung steht, und das ist die Arbeit mit Politik und mit Verbänden. Und da lobbyieren wir vor allen Dingen dafür, dass wir der Politik klar machen, dass sie mit den deutschen Sportvereinen eine riesige Kraft in der Hand hat, um für die Demokratie zu kämpfen, für unsere Verfassung zu kämpfen. Und ich sage es immer, es gibt ja bestimmt Menschen, die wollen sich engagieren, die sagen, aber in der Partei weiß ich nicht, eine Partei einzutreten. So eine richtig gefällt mir keine von denen. Da kann ich nur sagen, sich im Sportverein zu engagieren, kann gesellschaftspolitischen großen Impact haben und wie gesagt auch für unsere Demokratie. Und das funktioniert sogar schon als Mitglied.
Mhm. Danke erstmal, und ich würde das gerne mal eins nach dem anderen noch mal ein bisschen genauer anschauen. Du hast zuerst das Satzungs- und Strukturthema benannt. Und was ich da ganz spannend fand in den letzten Jahren, also es gab ja auch durchaus, auch nicht nur bei kleinen, sondern auch bei größeren Vereinen, auch immer mal so das Thema, ne, mit einem Ausschluss von Mitgliedern, die gleichzeitig beispielsweise in der AfD sind. Und für mein Empfinden, also ich habe da sehr häufig den Satz gehört, naja, das gibt unsere Satzung ja gar nicht her, und fand genau das eigentlich immer fast ein bisschen lustig, weil ich mir so denke, so eine Satzung ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also so wie Vereinsleben generell ist ja eine Satzung auch was Organisches, woran man arbeiten und was man verändern kann. Und wenn die Satzung wichtige Dinge nicht hergibt, dann muss ich halt ran an die Satzung. Also eigentlich ist das ja irgendwie relativ simpel. Aber du hast da auch gerade noch ein anderes Thema benannt, nämlich das Ehrenamt natürlich ja sowieso schon sehr stark und auch teilweise überlastet ist. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn jemand zu euch kommt, also ein Verein meldet sich bei euch und sagt, hi, wir haben irgendwie uns mal mit dem Thema Satzung beschäftigt, und muss man ja vielleicht auch immer dazu sagen, Satzung ist ja auch was, was man jetzt verändern kann, um in die Zukunft gewandt, also was, wenn die Dinge sich politisch weiter zuspitzen, wenn es weiter ungemütlich wird, dann kann eine Satzung, die man heute verändert, ja natürlich auch in der Zukunft halt Handlungssicherheit bieten. Wenn heute jemand zu euch kommt und sagt, wir denken über all diese Themen nach in Bezug auf unsere Satzung, was passiert dann? Wie sprecht ihr miteinander? Was könnt ihr da für Hilfestellungen geben?
Okay, Mara, darf ich eins noch sagen, weil du hast gesagt, ja, in der Vergangenheit wurden dann auch mal Leute ausgeschlossen, so von der AfD oder so. Ich glaube, da ist ganz wichtig, der Grund, momentan ist es nicht so, dass man jemanden ausschließen kann, auch wenn man die Satzung verändert, der einfach nur, weil er in einer politischen Partei ist, einer politischen Partei, die momentan ein Verdachtsfall ist, aber eben noch nicht gerichtlich gesichert verfassungsfeindlich. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, und das sagen wir auch allen, die vielleicht so denken, dass es um Werte geht. Und man kann die Werte sehr, sehr klar definieren, dass man Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, jegliche Art von anderen Entmenschlichung und so weiter ja nicht nur ablehnt, sondern sie auch bekämpft. Und in dem Moment, in dem dann jemand diese Werte bricht, diese Werte nicht zeigt, in der Öffentlichkeit, aber auch, wie gesagt, am Sportplatz selber, in dem Moment ist es ein vereinsschädigendes Verhalten. Und sobald ein vereinsschädigendes Verhalten vorliegt, kann ich agieren. Und das ist der große Hebel, den man hat. Und wenn dann die.
Aber darf ich ganz kurz unterbrechen mit einer Rückfrage? Also die AfD wird ja seit vergangenem Jahr als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und nicht mehr als Verdachtsfall. Das heißt, wenn ich zu meinen Werten mit aufnehme, dass natürlich eine rechtsextreme Haltung nicht mit meinem Verein sich vereinbaren lässt, dann ist doch in dem Moment, wo jemand, es geht ja jetzt nicht um das Thema Wahl, also weil das kann man ja sowieso nicht irgendwie, also das weiß man ja sowieso nicht, aber wenn jemand Mitglied in einer gesichert rechtsextremen Partei ist, dann kann das doch sehr wohl meinen Vereinswerten widersprechen, oder nicht?
Ja, wir brauchen natürlich erst noch die gerichtliche Bestätigung, dieses Verdachtsfalls und auch der oder auch der Aussage gesichert rechtsextrem. Da ist juristisch sind wir da noch nicht am Ende, denn es gibt ja Einspruch dieser Partei. So, darauf müssen wir sicherlich warten. Wenn das dann der Fall ist, ist das möglich. Der Verein kann aber jetzt schon natürlich sagen, da mag auch kein Verein Gründe für angeben, wenn man bestimmte Mitglieder nicht aufnimmt. Das heißt, sollte es zum Beispiel ein Mitglied geben, wo man weiß, der ist jetzt in der und der Partei, ist da auch sehr, sehr aktiv, dann hat jeder Verein das Recht, auch ohne die Angabe von Gründen die Mitgliedschaft zu verweigern. Mitglieder, die man bereits hat und die dort tätig sind, und da wird es schwerer. Rein die Mitgliedschaft reicht nicht aus, sondern hier müsste man dann eben auch Fakten sammeln. Das ist ja bei dieser Partei manchmal aber relativ einfach. Die Menschen dort verwenden ja auch Social Media oder sprechen in Parlamenten oder sonstigen Schriften, dass sie hier sehr wohl die Werte des Vereins, mit den Werten des Vereins nicht konform sind. Und dann kann man agieren. Absolut. So ist momentan die Situation und die Lage. Das heißt sehr wohl, man kann den Eintritt im Verein verhindern. Beim Ausschluss muss man sich momentan noch auf die Werte beziehen. Allerdings steht bei uns zum Beispiel auch in unseren Mustersatzungen, die wir geben, oder in unseren Satzbausteinen ganz klar drin, dass die Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen und extremistischen Organisation ein ganz klarer Bruch ist und damit eine Vereinsschädigung, und dann kann es zum Ausschluss kommen.
Okay, also
Ja.
das wäre dann quasi der Weg.
Genau.
Und das bedeutet, du hast jetzt
So.
die Bausteine schon angesprochen. Also
Genau.
wenn wir genau zurückgehen
Genau.
zu dem, was passiert,
Zu
wenn
der.
sich ein Verein bei euch meldet?
Genau. Also, wir haben jetzt mittlerweile einen KI-gestützten Satzungschecker. Und damit ist das natürlich ganz einfach. Der Verein meldet sich bei uns, sagt, ich habe jetzt eine bestehende Satzung oder ich habe jetzt schon an einem Vorschlag gearbeitet. Und dann ist für uns das relativ einfach. Wir laden den in unserem Satzungschecker hoch. Wir haben so drei, vier, fünf Fragen. Was ist dem Verein besonders wichtig? Zum Beispiel vielleicht besonders stark auf Inklusion von behinderten Menschen nochmal Wert zu legen oder zum Beispiel besonders den Kinderschutz hervorzuheben oder auch Natur, zum Beispiel Naturschutz besonders hervorzuheben. Dann kann man solche Dinge ankreuzen und dann werden die Satzbausch, also dann wird erstmal die Satzung gecheckt, wir vergeben Punkte, dann hat man auch so ein Scoring-Modell. Wo liegt man denn? Dann kommen sofort Vorschläge heraus. Und es wird sogar ein Satzungsvorschlag erarbeitet, wo dann eben diese Bausteine, die auch durchaus rechtssicher sind, die einzelnen Bausteine eingearbeitet werden. Diesen Satzungsvorschlag, der wird innerhalb von 10 Minuten generiert. Momentan schaue ich mir den immer noch an und dann schicke ich den auch schon zurück im Verein. Dann kann man darüber reden. Und dann ist das erstmal ein Vorschlag, den der Verein dann weiter verarbeiten kann. Wir empfehlen dann auf jeden Fall die finale Satzung, mit der man dann zum Finanzamt und auch zum Amtsgericht gehen möchte, nochmal rechtlich prüfen zu lassen. Da bieten normalerweise die Landessportbünde diese Rechtsberatung kostenlos an. Das ist immer nochmal so ein Tipp. Aber grundsätzlich all das, was wir verändern, Werte und Wehrhaftigkeit, ist eigentlich unkritisch in Bezug auf der Gemeinnützigkeit, die das Finanzamt interessiert, und auch der Demokratie, die das Amtsgericht vor allen Dingen interessiert, also Vereinsrecht. Da geht es ja eher um die Organe und wie Abstimmungsverhältnisse sind. Die gehen wir ja eigentlich gar nicht an der Stelle. Ne? Also so gehen wir vor. Das heißt, es funktioniert sehr einfach. Und ich mache mal so ein Beispiel. Ich hatte einen Verein aus Sachsen, und vielleicht ist es besonders auch heraus. Das sollte man vielleicht besonders herausheben, der in einem Umfeld ist, wo Worte wie Demokratie mittlerweile Worte sind, die angefeindet werden. Und dieser Verein hat sich entschlossen, und darauf sind wir besonders stolz, aufgrund des Impulses von Vereinity an die Satzung ranzugehen. Und letzte Woche hatte ich genau das Gespräch, dass die überarbeitete Satzung dann zurück zu mir kam und nochmal, ja, Stefan, was hältst du jetzt davon? Und ich habe den Satzungsgenerator gefragt und es gab 100 von 100 Punkten. Und ich habe einfach gesagt, super, wenn ihr das so durchsetzen könnt, super. Dazu braucht es dann die Zweidrittelmehrheit im Verein. Und deshalb ist es wichtig, dass man so schnell wie möglich jetzt an dieses Thema rangeht. Denn Zweidrittelmehrheiten können in der Zukunft eventuell gefährdet sein und sind bereits in einigen Vereinen vielleicht jetzt schon gefährdet, So, und das ist dann der nächste Schritt, das Ganze durchzusetzen. Aber auch da geben wir sofort Hilfestellung und sage ich, wie präsentiere ich es denn meinen Mitgliedern, damit ich sie alle mitnehme und alle gewinne. Und die, die auf einmal sagen, ja, das ist ja eine Parteipolitisierung, dass man mit denen dann auch im Dialog ja dieses Argument entkräften kann. Genau, das tun wir auch. Also da gehen wir dann weiter.
Und dieses Gefühl oder dieses Verständnis dafür, wie wichtig Sportvereine, generell Vereine, aber auch gerade Sportvereine sind als Motor für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich glaube, das braucht an der einen oder anderen Stelle immer noch einen Moment, um das so tatsächlich zu verinnerlichen und daraus dann auch eine Handlungsverantwortung abzuleiten, ne? Also zu sagen, wir treffen uns hier nicht nur drei, viermal
Total.
die Woche zum Schwimmen, Boxen, Laufen, was auch immer, sondern auch zu realisieren. Viele Vereine kommen wir vielleicht auch noch dazu, je nachdem, in welchem Sport man sich bewegt, haben Vereine ja unterschiedliche Mitgliederstrukturen, aber es gibt ja durchaus Vereine, die eine sehr diverse Mitgliederstruktur haben, für die das einerseits total also logisch und natürlich ist und die sich aber vielleicht andererseits nicht der Verantwortung bewusst sind, die sie tragen dafür, dass das so bleibt. Ich habe mich deswegen in der Vorbereitung auf unser Gespräch so gefragt, das ist bei all diesen Themen was, was mich aktuell sehr beschäftigt. Wie erreichen wir denn die Leute, die sich nicht sowieso schon mit einer Offenheit in Richtung dieses Themas drehen, die vielleicht offen wären, wenn man ihnen Dinge irgendwie nahe bringt, aber die nicht von alleine schon kommen und sagen, ah, okay, das ist ja spannend, erzähl doch mal, wo und wie erreichen wir die Leute?
Also wir sind ja erst seit ungefähr 1,5 Jahren aktiv. Vor 1,5 Jahren wurden wir gegründet. Wir haben
Oktober 24,
letztendlich,
ne?
genau, und im Januar konnten wir aber erst so richtig durchstarten. Das Erste, was wir gemacht haben, wir haben versucht, Allianzen zu suchen, ganz, ganz viele Kontakte zu treffen, und wir haben einfach Plattformen bekommen. Also der erste war der DTB, der Deutsche Tennisbund, hat uns einfach Seminare gegeben, wo wir dann Vereine getroffen haben und hat unser Angebot beworben. Das waren Online-Seminare, und wir haben jetzt auch zum Beispiel nächsten Monat auch mit dem Westfälischen Tennisverband ein Online-Seminar. Dann bewerben wir dieses Seminar, dann kommen Vereine zusammen und dann gibt es einen Impulsvortrag und dann gibt es noch eine Diskussion, und wir wissen, dass Vereine sich dann auf den Weg machen und uns ja auch kontaktieren können. Aber es ist eigentlich so einfach, wir geben auch alles raus an allen Materialien, dass jeder, der so ein bisschen eine Hand für hat, ein bisschen Affinität auch selber agieren kann und gar nicht mehr zu uns zurückkommen muss. Und dann gab es eben auch mittlerweile schon physische große Veranstaltungen, allen voran sicherlich Arminia Bielefeld, weil Arminia Bielefeld war natürlich auch eine Inspiration. Es ist nicht nur mein Lieblingsverein, sondern er hat mich auch inspiriert, auf diesem Weg zu Vereinity zu gehen, weil er eben ganz bewusst schon vor Jahren an der Satzung gearbeitet hat, über Jahre lang die Satzung auch immer wieder angepasst hat auf die auch sich verändernden Gegebenheiten, auch politischen Gegebenheiten im Verein, in der Stadtgesellschaft, und letztendlich das, was in der Satzung dort steht, auch sehr, sehr gut lebt und das wirklich als vitales ja, Rahmen und auch Instrument sieht, die Satzungsarbeit. Faszinierend. Und die Arminia ist hingegangen am Internationalen Tag der Demokratie am 15. September und hat mit uns diese Veranstaltung in der Schüko-Arena gemacht, wo wir Vereine aus Bielefeld und Umgebung eingeladen haben, unterschiedliche Vereine. Also solche Plattformen sind möglich. Mittlerweile arbeiten wir sehr gut mit dem Hessischen Fußballverband zusammen, und der hat ja auch als einer der wenigen Verbände eine ganz aktive Sozialstiftung, die sich für Demokratie, Vielfalt, Kinderschutz und so weiter gegen Gewalt einsetzt. Und dort war ich jetzt das zweite Mal schon eingeladen, und da sind wir auch sehr, sehr aktiv und treffen Vereine. Wir sind besonders stolz auch, dass wir intensiv mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zusammenarbeiten, der wiederum dann natürlich Landessportbünde hat und die vielen Stadtsportbünde. Und die Stadtsportbünde haben natürlich auch den oder Kreissportbünde, die wir in NRW besonders stark auch haben, weil wir sind in NRW ansässig, die uns wirklich supporten und die uns so eine Plattform geben. Mülheimer Sportbund als Beispiel, durfte ich schon auf drei Veranstaltungen dabei sein und sprechen und mit Vereinen Kontakt haben. Ja, und dann haben wir natürlich Social Media, was wir selber nutzen, was wir selber aufbauen. Aber das ist alles noch der Anfang. Denn letztendlich, um mal so ein Bild zu malen, wir haben sicherlich auch eine Vision, und die Vision ist es, einen Satzungsboom bei Amtsgerichten zu erzeugen. Ein Satzungsboom bedeutet, dass es einfach einen Boom von Anträgen bei deutschen Amtsgerichten gibt, um Satzungen zu verändern, sie wertebasiert und wehrhaft zu machen. Und dass ich träume davon, dass es dann in der Nachrichtensendung heißt, unerklärlicher Satzungsboom oder Satzungsboom, weil das ist ein Bild, was wir erzeugen. Und das Bild bedeutet ja letztendlich ein Aufstand von Demokraten für die Demokratie. Denn das bedeutet ja, dass in basisdemokratischen Einheiten, jeder Verein ist eine basisdemokratische Einheit, sich eine Zweidrittelmehrheit für Werte und die Wehrhaftigkeit von Demokratie für ganz klar oder gegen jegliche Art von Entmenschlichung entschieden hat. Und deshalb ist das das Bild, was wir erzeugen wollen. Und dazu braucht es alle. Dazu braucht es auch Podcasts, dazu braucht es auch Medien, die noch viel mehr unterstützend sein können. Ja, und es bedarf auch vielleicht auch der Politik. Also ich bin in Gesprächen auch mit Politikern und sage, Leute, denkt mal darüber nach. Ihr habt es ja verstanden. Ihr gebt jetzt sehr viel Geld für den Breitensport aus, sehr viel Geld für die Sportanlagen. Ihr habt erkannt, wie wichtig in Deutschland Sportvereine sind für unsere Gesellschaft, weil sie eben ein Ort von Zusammenhalt sind und Zugehörigkeit immer auch sein sollten für alle Menschen in unserem Land, für unsere vielfältige Gesellschaft. Aber denkt auch daran, dass diese Sportvereine unsere Demokratie verteidigen können und euch auch helfen können. Also redet drüber und promotet das Ganze und macht klar, dass Satzungen und Strukturen jetzt besonders wichtig sind, das besonders anzugehen.
Das würde ich alles so unterschreiben, wobei man gleichzeitig ja schon auch sagen muss, Vereine sind nicht in der absoluten Breite für Menschen aller Herkunft und Identität niedrigschwellig, also werden nicht als das empfunden. Ihr habt das bei euch auch auf der Homepage stehen, also 27% der Menschen in Deutschland roundabout haben Einwanderungsgeschichte. Und das spiegelt sich nicht in Vereinen wider. Vor allen Dingen, also ist es sehr abhängig vom Sport auch noch, kommt auch dazu. Und diese Vereinskultur, die auf der einen Seite, wie du das ja richtigerweise gesagt hast, also ein Instrument für Demokratie sein kann und für Zusammenhalt, wird aber auf der anderen Seite von Menschen auch teilweise und nicht ganz zu Unrecht oder überhaupt nicht zu Unrecht als was empfunden, was auch so eine Art Deutsch ist, die nicht die Tür aufmacht für Menschen, die nicht schon seit 6 Generationen oder für immer irgendwie aus diesem Land kommen. Wie kann man da denn noch ran? Also Vereine tatsächlich in der Wahrnehmung und auch in der Alltagshaltung noch niedrigschwelliger zugänglich zu machen für wirklich alle Menschen?
Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass es sehr, sehr viele Vereine gibt und auch sehr, sehr viele Sportarten, die die Türen offen haben für alle Menschen in diesem Land und die das auch sehr, sehr stark supporten. Was sie noch nicht haben, das kann man sicherlich auch unterschreiben, ist, dass ihre Organe, vor allen Dingen der Vorstand, das widerspiegeln. Und das gehört natürlich auch dazu, und das müssen Sie sich überlegen und das müssen Sie auch fördern. Dazu müssen Sie aber auch vielleicht die Kultur so ein bisschen von der staubten Kultur ein bisschen modernisieren, die Leute mitnehmen, den Leuten auch Ehrenamt schmackhaft machen. Und dann gibt es wirklich die Vereine, über die du auch sprichst, oder auch die Verbände und Sportarten, die einfach die Türen nicht aufhaben und vielleicht auch die Barrieren, weil es vielleicht auch zu teuer ist. Nehmen wir mal den Tennissport. Wenn ich Tennis lernen möchte, dann brauche ich einen Trainer, dann kostet das sehr, sehr viel Geld, auch eine Mitgliedschaft in einem Verein aufgrund der ganzen Kosten, die so eine Tennisanlage hat. Da wird es dann schließe ich automatisch eventuell auch einige Leute aus. Den Vereinen und auch diesen Verbänden muss man eigentlich nochmal die Statistik klar machen und die Zahlen klar machen. Ich habe es eben über die 27% gesprochen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Unter 15 sind in diesem Land 40% haben oder 40% der Menschen unter 15 haben eine Migrationsgeschichte, einen Migrationshintergrund. Und wenn man zukunftsfähig sein will als Verein, wenn man auch in Zukunft Mitglieder haben möchte, wenn man in der Zukunft Ehrenamtler haben müssen, die Übungsleiter sind, die auch in den Vereinsorganen tätig sind, dann ist das wie beim Fachkräftemangel, dann brauchen wir Menschen in den Vereinen, dann brauchen wir Nachwuchs in den Vereinen und der muss über alle Menschen gehen, denn sonst gibt es keine Zukunft. Und wenn man jetzt noch einen weitergeht, wenn man an Spitzensport denkt, dann ist es sicherlich auch so, dass man alle Menschen mit in Betracht ziehen sollte, die unser Land hat. Die ganze Vielfalt, die ganzen Talente, die da sind, um auch in Zukunft Spitzensport in Deutschland leisten zu können. Und ich glaube, wir sehen das ja auch bei den Mannschaften, bei den Sportarten, die da vielleicht auch schon weiter sind, was sie für große Leistungen erzielen können. Ja, also das ist so für mich der Anreiz, wo man den Leuten das nochmal klar machen muss. Und dann gehört natürlich auch Vereinsarbeit entstaubt. Wenn ich mache vielleicht noch ein Beispiel, weil wir haben einen Tennisverein, bei dem ich auch Mitglied bin. Dort haben wir die Satzung überarbeitet. Dann haben wir als erstes gesagt, wir möchten gerne Tennis für Menschen mit Behinderungen anbieten. Das haben wir gemacht, das tun wir jetzt. Und dann haben wir gesagt, wir möchten auch aufgrund von wir möchten unser Verein ausweiten für Menschen, für die vielleicht die Tür nicht offen war, weil es auch zu teuer war. Und deshalb möchten wir auf Paddle erweitern. Wir möchten eine Paddle-Anlage bauen, möchten da investieren und möchten damit auch ganz andere Zielgruppen ansprechen, die bisher nicht bei uns im Verein waren, um unseren Verein dann vielfältiger zu machen und anderen auch diese Sportart anzubieten. Und das Projekt sind wir angegangen. Und bei so einem Projekt braucht man auch Zuschüsse. Und mit der Satzung und auch mit unserer klaren Zielsetzung, was wir wollen, dass wir das sehr günstig anbieten wollen, haben wir auch Zuschüsse bekommen. Das ist also auch nochmal ein Anreiz vielleicht für Vereine, wenn ihr eure Sportanlagen auch up to date haben wollt. Es gibt Zuschüsse, und es gibt eben auch Stiftungen oder auch natürlich gibt es auch staatliche Zuschüsse, wo man mit dem Argument, dass man sich für Vielfalt und Inklusion einsetzt, dass man da sehr wohl auch Geld bekommen kann. Und das könnte auch interessant sein.
Ich finde es jetzt sehr gut, dass du das Beispiel noch genannt hast, weil da die Formulierung nämlich sehr schön war, dass du gesagt hast, ihr wolltet den Verein eben mehr öffnen und den Sport mehr Menschen zugänglich machen. Das Umgekehrte, worüber man es ja häufig versucht, dann Leuten nahe zu bringen, muss ich sagen, habe ich mittlerweile fast so ein bisschen ein Störgefühl. Also wenn man so sagt, wenn man irgendwie möchte, dass es noch funktioniert. Vereinfache es jetzt sehr, du hast es so nicht gesagt, aber diese Argumentation ist ja sehr gängig, ne? Dass man sagt, also wenn Dinge noch funktionieren sollen, dann muss man sich ja irgendwie öffnen, was immer so ein bisschen beinhaltet, dass man sich erst dann für Menschen öffnet, wenn man sie braucht. Und die Menschen brauchen aber die Systeme schon vorher, weißt du, wie ich meine? Also bevor
Total,
der Verein die
total.
Leute braucht, haben die Leute schon den Verein gebraucht und die Öffnung sollte halt dafür stattfinden und nicht erst, wenn man realisiert, dass es ohne nicht mehr geht. Das ist immer was. Also ich verstehe den anderen Ansatz und dass man den mittlerweile natürlich auch benutzen muss, um Leute dazu zu bewegen. Aber ich würde mir wünschen, noch mehr Leute würden es halt aus einer intrinsischen Motivation heraus machen und nicht, weil sie merken, dass ihnen irgendwie sonst die Schiffe absaufen. Genau, deswegen danke für das.
Das unterstreiche ich total. Aber letztendlich, wenn ich damit was bewegen kann, wenn ich die Leute erst
Ja.
mit so ein bisschen mit dieser Karotte bewegen kann, dann nutze ich sie einfach auch. Und
Ja,
weil
vielleicht
da
kommt daher
Leute
meine.
sind, die denken nicht so weit, die denken nicht so weit, weil sie auch sagen, für mich ist alles okay.
Genau.
Und das kann ich dann, das werfe ich der Person nicht unbedingt vor, aber man muss die Leute ja dann auch da abholen und wir haben ganz am Anfang hast du darüber gesprochen, hast du gesagt, uns war gar nicht bewusst, dass es ja all die Jahre da waren, dass Menschen, marginalisierte Gruppen immer diskriminiert waren und das war immer schon so. Und dieses Bewusstsein ist trotzdem in manchen Bereichen, in manchen Regionen, in manchen Revieren der Stadt nicht so vorhanden, wie es vielleicht vorhanden sein sollte. Und deshalb ist es wichtig, vielleicht darüber erstmal den Einstieg zu bekommen, aber dann beginnt ja die Diskussion. Denn wenn es dann in die Satzung kommt, dann gibt es ganz, ganz spannenden Austausch in den Vereinen, den ich ja auch selber erlebt habe. Und dann beginnt endlich der Dialog von Demokraten.
Das stimmt. Ich finde halt diese Geschichte mit dem Bewusstsein, also ich meine, ne, wenn ich sage, das war uns, dann meine ich halt natürlich uns als Gesellschaft. Das ist ja immer, das sind ja so fließende Verläufe. Also welchen Gruppen in der Gesellschaft war es bewusst und welchen nicht? Und den Gruppen, die persönlich nicht von Dingen betroffen sind, werden diese Themen natürlich immer nur dann bewusst, wenn sie mit einer Offenheit für andere Leute und auch für die Struggles und die Probleme anderer Leute irgendwie durchs Leben gehen. Und das, also das ist so ein Kern von Gesellschaft, der aber nicht überall funktioniert und wo man aktuell das Gefühl hat, der funktioniert irgendwie immer weniger. Und ich habe immer so dieses, dass ich denke, ich bewundere das, wenn du sagst, ich werfe das und das den Leuten gar nicht vor. Ich bin da teilweise mittlerweile schon ungeduldiger, weil ich so denke, Junge, also wie kann man es dann immer noch nicht verstanden haben? Aber es ist ja gut, dass es den Mix gibt von Leuten, die das immer noch mit Geduld erklären und von den Leuten, die schon so ein bisschen schütteln wollen. Also weil gemeinschaftlich kommen wir dann hoffentlich zu Ergebnissen. Du hast bei den Punkten, die ihr als Vereinity angeht, also neben dem Thema Satzungs- und Strukturblick auch noch über die Weiterbildung gesprochen, was bei euch auf der Homepage so ein bisschen unter Trainingscamps läuft oder Trainingcamps. Kannst du dazu vielleicht inhaltlich noch mal was sagen? Also was ist da die Idee? Wen sprecht ihr da an?
Also das Vorbild war für mich das ganze Thema Lernortstadion, das ist ja auch ein Dachverband mit sehr, sehr vielen Teilnehmern, sehr viel, man muss sagen, sehr viel Bundesliga, erste, zweite bis dritte Bundesliga Standorten, ich glaube über 20, wo das Stadion zum Lernort wird. Und dort wird ganz unterschiedliche Lerninhalte werden dort vermittelt. Der Punkt ist, ich wäre ein, das war für mich so als Kind, als Jugendlicher, und ich glaube, das zählt auch heute noch, wenn du in ein Clubhaus gehst, in ein Stadion gehst, dann kommt immer so ein Kribbeln und so eine Faszination auf. Da gibt es Bälle, Schläger, da gibt es Pokale, und das ist einfach so eine ganz andere Umgebung als eine Schule. Und deshalb, glaube ich, gibt es eine hohe Offenheit für Kinder und Jugendliche, einfach diesen Ort ganz anders zu sehen und ganz anders als die Schule zu sehen und vielleicht eine Offenheit, Dinge zu lernen. So, und von den Lerninhalten geht es natürlich von, was sind eigentlich Werte, unsere Werteschulung, da geht es eigentlich darum, dass Kinder und Jugendliche ihre eigene Satzung aufschreiben und ihre Satzung entwickeln. Das ist übrigens für ganz unterschiedliche Altersgruppen jeweils angepasst und dann ihre Werte dokumentieren, aufschreiben, daraus Poster machen, die dann gemeinsam unterschreiben, vielleicht mit so einem Händeabdruck, die dann auch im Clubhaus aufgehängt werden. Und da geht es eben schon sehr frühzeitig darum, eben Werte kennenzulernen, welche Werte sind einem wichtig. Das ist die Werteschulung. Aber dann gibt es natürlich auch wirklich andere Vereine, die ganz besonders Demokratieschulung anbieten. Wir haben auch einen Vereinsmitglied, der auch gleichzeitig den Verein Hockey is Diversity gegründet hat. Die machen sehr viel im Antirassismus Schulungen, auch bei Eishockeyvereinen. Ich finde auch besonders wichtig, dass man Erinnerungskultur erhält, und ich finde da Vereine wie beispielsweise die Zweizeugen aus Essen einfach herausragend, wie sie das machen. Und auch das, finde ich, sind sehr, sehr wichtige Lerninhalte. Und darüber hinaus bewundere ich auch Vereine, Bundesliga-Vereine, auch wie Arminia Bielefeld auch, die dann auch Schulen einladen und sogar ja Berufsfelder vorstellen im Lernortstadion, um Menschen, die vielleicht nicht so einen einfachen Zugang auch haben, Inhalte zu vermitteln und auch Hilfestellung zu leisten, in welche Berufe sie sich entwickeln können, dann mit den jeweiligen Handwerkskammern oder Handwerksbetrieben der jeweiligen Stadt. Also es ist unfassbar breit gefächert. Momentan wir unser Werk. Das bieten wir jedem an. Das haben wir zum Beispiel auch mit den Waldkickern. Ich weiß nicht, ob du die Waldkicker kennst.
Ich habe es bei euch auf der Homepage gesehen.
Eine Challenge, genau, ist eine wunderbare Organisation, gemeinnützige Organisation. Da geht es erstmal um Nachhaltigkeit, aber mittlerweile eben auch um soziale Nachhaltigkeit. Und deshalb haben die Waldkicker das zum Beispiel als Challenge gemacht bei, und das sind, glaube ich, 50 Jugendmannschaften, die dort gerade auch aktiv sind und gerade wieder mitten in der Saison stecken. Mhm. Ja, also das ist all das, was mit Bildung zu tun hat. Und auch da muss ich sagen, der DOSB hat unfassbar viel in dem Bereich. Und also Materialien und Inhalte gibt's ohne Ende. Und wir müssen es einfach nur anwenden. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Bekanntheit von diesen ganzen Dingen noch nicht da ist.
Das ist tatsächlich, da würde ich gerne ganz kurz reingrätschen, wenn ich darf. Also zum einen wollte ich noch ganz kurz, weil du Erinnerungsarbeit angesprochen hast, natürlich wie immer und mit Ausrufezeichen hinweisen auf Nie wieder, die den Erinnerungstag im deutschen Fußball aufrechterhalten, organisieren und überhaupt mal ins Leben gerufen haben. Und das Thema Bekanntheit, da wollte ich jetzt gerne noch mal ganz kurz einhaken, weil ich habe nämlich schon das Gefühl, du hast jetzt auch sowas wie Lernortstadion genannt oder du hast mehrfach auch den DOSB genannt, der ja auch beispielsweise letztes Jahr im September eine tolle Veranstaltung gemacht hat rund um die Themen Diversity und Inklusion, überhaupt was bei den Verbänden passiert. Ich habe manchmal das Gefühl, nicht alles von dem, was an guter Bewegung in diesem Feld passiert, nimmt man überhaupt so wahr? Und es fehlt noch eine Vernetzung, was das Thema Öffentlichkeit angeht. Also auf der einen Seite passiert das schon, zum Beispiel, ich habe jetzt auch bei euch auf der Seite wieder, bin ich wieder der Juliana groß begegnet von No Stereotypes, die eine tolle Arbeit machen. Und so gibt es Leute, die man quasi immer wieder in Anführungszeichen trifft, auch bei solchen Recherchen, dass man wieder so feststellt, ach guck, da ist wieder oder da ist er wieder oder auch bestimmte Angebote. Aber so wie so ein Dach, wo das alles wirklich zusammenfließt im Sinne von, hier sieht man, was es da alles gibt und wer sich da alles engagiert und wer alles mitzieht an diesem Strang, um es noch stärker auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Das fehlt irgendwie schon weiterhin.
Ja, also da gebe ich dir recht.
Ich glaube, beim kann DOS, man sich nicht beim, streiten
beim,
hier.
Beim DOSB ist eigentlich das Dach und da fließt alles zusammen und ich bin fasziniert von den Unterlagen oder auch von den Rechtsgutachten zu diesem ganzen Themenkomplex, den wir haben, die der DOSB da alle hat. Also Courage mit Sport, die deutsche Sportjugend macht sehr, sehr viel, der DOSB selber. Es gibt wirklich Rechtssicherheitsunterlagen für Vereine. Alles ist da. Aber du weißt, es gibt den Safe Sports Code, den könnte man sich auch mal anschauen. Ja.
Also das ist es gibt die Sachen.
Aber wie bringe ich ihn runter? Woran liegt es? Also nochmal, ich bin ja nun wirklich nicht aus der Sportfunktionärswelt, aber ich glaube, wir haben natürlich unsere Strukturen im Sport, die sind komplex und die sind auch vielschichtig. Und das ist auf der einen Seite gut so, denn damit kann nicht so einfach durchregiert werden, von Politik in Sport eingegriffen werden. Das schützt den Sport, denn wir haben ja nationale Verbände, regionale Verbände, manchmal noch dann kleinere Regionen und dann kommen noch Stadt- und Sportverbände und so weiter. Und dann haben wir eigentlich eine Matrix. Einerseits DOSB, Landessportbund, Stadtsportbund und dann natürlich ein Verband wie den DFB mit den regionalen Fußballverbänden und dann der Fußballverein. Ja, der teilweise aber auch eine Fußballabteilung in einem Verein hat, der eben sehr, sehr viele Sportarten anbietet. Ja, also von daher hat das Ganze schon mal zwei Dimensionen in einer Matrix und dann ist es auch noch vielschichtig. Und das, was der DOSB macht, das nimmt natürlich der Verein, der einzelne Breitensportverein, Amateursportverein gar nicht wahr. Und das sollte verbessert werden. Und die Landessportbünde und die Stadtsportbünde haben ja eigentlich die Aufgabe, haben natürlich aber auch vom Personal mit den Ehrenamtlern, die dort tätig sind, manchmal gibt es auch Festangestellte, auch vielleicht nicht die Kapazitäten, erstmal richtig alle Vereine zu erreichen. Und da müsste man ja wirklich auch so einen Druck in die Vereine machen, um diese Informationen reinzupuschen. Denn der Verein an sich beschäftigt mit, habe ich genug Geld in meiner Kasse, kann ich die Platzanlage renovieren, wo sind die Trainer, die ich brauche, ist eben so im Daily Business manchmal eben nicht damit beschäftigt. Und mein Gott, jetzt noch Satzung und jetzt noch Bildung und so, das ist ja alles viel zu viel, weil es auch kompliziert. Und gibt es denn da überhaupt was? Wo fange ich denn überhaupt an? Und da ist eine riesige Lücke da. Und da versuchen wir auf jeden Fall was zu tun, aber da sind wir natürlich nicht genug. Da braucht es wirklich, wie heißt es immer so, es braucht ein Dorf, it needs a village. Wir müssen sehr, sehr viele Verbündete haben. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Medien deutlich mehr machen, aber dass auch die Politik mehr macht und dass man einfach mehr darüber hört, was zu machen ist. Und dass das Thema, was wir heute thematisieren, wirklich auf die ganz große Bühne kommt. Wirklich ganz groß und eben auch so ausgesprochen wird. Und dass es wirklich ja auch klargestellt wird. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben beim FC Bundestag den FC Bundestag angerufen, als er deutlich Probleme hatte und vor Gericht verloren hat gegen den Ausschluss von Mitgliedern. Und dann haben wir angerufen und gesagt, eure Satzung war jetzt nicht optimal, damit ihr das so durchgezogen ziehen konntet, wie ihr habt. Ihr solltet in eure Satzung Wehrhaftigkeit und Werte reinschreiben. Und dann haben wir einen Vorschlag gemacht und der FC Bundestag hat viel davon übernommen und hat es dann auch in einer Zweidrittelmehrheit, ich glaube, die haben so 50 Mitglieder, entschieden, dass sie es so machen. Medial gab es dann die Aussage, FC Bundestag schließt AfD-Mitglieder aus. Darum ging es eigentlich gar nicht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Debatte objektiv geführt wird, dass wir auf Fakten basieren, dass auch die Leute wirklich eine sensibilisiert werden für das Thema, wie wichtig das ist. Und da hilft dann auch, ich habe das eben nicht gesagt, das ist nochmal wichtig, wir müssen mal in die Historie gucken von Sport und Sportvereinen unter dem NS-Regime.
Ja.
Was ist da alles passiert? Wenn man sieht, was da passiert ist, hat man vielleicht auch mal ein paar Lehren, was passieren könnte. Und dann kriegt man vielleicht mal auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, Sensibilität, dass man jetzt handeln muss, dass man jetzt was tun muss. Und diese Debatte wird zu wenig geführt. Und die muss von vielen Leuten geführt werden.
Ich führe sie hier tatsächlich sehr, 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 sehr oft. Also gerade auch über dieses Thema vorauseilender Gehorsam von Vereinen in der NS-Zeit. Also sowohl hier im Podcast war das schon häufig Thema, als auch jetzt tatsächlich eben wieder rund um den Erinnerungstag im deutschen Fußball haben wir bei den Veranstaltungen, ich durfte da das eine oder andere moderieren, auch intensiv uns mit dem Thema beschäftigt. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte, mit dem, man kann die Themen ganz einfach tatsächlich zu den Leuten bringen, die eine Offenheit dafür haben und die sich dafür interessieren, aber man muss halt noch mehr und noch gemeinschaftlicher die Anstrengung unternehmen, sie auch an die Leute zu bringen, die nicht direkt so eine große Offenheit dazu haben. Ich denke manchmal, man bräuchte so ein Demokratiemobil, was irgendwie durchs Land fährt
Ja.
und Veranstaltungen macht. Aber
Oder
wir
sehr praktisch, wie man das überall machen kann, dass man einfach darüber nochmal erzählt, wie es in dem Verein gelaufen ist. Nochmal, man sieht das bei Arminia Bielefeld, es gibt dort die Hesse AG, es gibt dort ein Erinnerungsdenkmal
Genau.
direkt am Stadion, es gibt die Stolpersteintouren, aber es gibt eben auch die Tour zu dem Präsidenten, der bereits ja, vor der Gleichschaltung gehandelt hat, vor der Einheitssatzung der Nazis und bereits Mitglieder denunziert hat und ausgeschlossen hat. Und wenn man diese Geschichten erzählt und dann auch den Menschen, die Geschichten der Menschen erzählt, der Opfer erzählt, aber auch der Täter, dann, ich glaube, dann entsteht Bewusstsein. Und da kann man viel tun. Also wir überlegen auch hier in unserem Verein, Chroniken zu finden, wo wir noch lesen können, wer wurde denn ausgeschlossen? Denn Stolpersteine gibt es auch hier bei uns im Umfeld überall. Und dann vielleicht auch so eine Tour anzubieten. Also warum nicht auch im kleinen Verein? Da braucht es natürlich Leute, die sich dafür engagieren, aber die finden.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Lieber Stefan, wir haben hier jetzt heute mal wieder einen kleinen Baustein in diesem großen Ganzen gesetzt und über die Themen gesprochen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für dein Einlassen und freut mich, dass du hier warst.
Ja, danke dir herzlich, Mara. Danke, dass ich das, dass ich für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Und euch, liebe HörerInnen, kann ich nur wie immer zurufen, hört euch gerne auch alte Folgen an, wenn ihr nicht von Anfang an dabei wart. Nicht, weil ich sage, ihr müsst unbedingt alle Folgen durchgehört haben, sondern weil tatsächlich viele Themen, die heute angeklungen sind, haben wir schon in Ausführlichkeit besprochen. Auch wie können sich Vereine mit ihrer Geschichte auseinandersetzen? Wie kann man sich auch auseinandersetzen mit Geschichte von Vereinsanlagen, was mit denen passiert ist während des Krieges, wie kann man, und nicht nur während des Krieges, sondern während der NS-Zeit, wie kann man als Verein demokratisch handeln, wie kann man inklusiv handeln? Das sind die großen Themen, über die wir hier immer wieder sprechen. Und wenn ihr da noch weiter hören wollt, dann schaut gerne mal in die Folgen, die wir schon gemacht haben in den letzten mittlerweile 6 Jahren. Und ansonsten bleibt mir nur, wie immer, euch zu bitten, passt auf euch und aufeinander auf. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao!